Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Schönen guten Abend. Frauenmachtpolitisch bleibt Brandenburg die bundesdeutsche Nummer 1. Fast 16 Jahre ist eine Uckermärkerin Regierungschefin. Jetzt kämpft eine Potsdamer Bundestagsabgeordnete um ihre Nachfolge, Annalena Baerbock. Angela Merkel ist in Brandenburg aufgewachsen. Baerbock war Landeschefin der Grünen. Potsdamer Reaktionen hat RBB-Reporter Carsten Steinmetz eingesammelt.
Annalena Baerbock ist in Hannover geboren und aufgewachsen. Seit vielen Jahren lebt sie aber in Potsdam. Dass die Grünen mit ihr als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf gehen, kommt in der Brandenburger Landeshauptstadt offenbar überwiegend positiv an.
Ist schön für Potsdam. Das zeigt auch, dass Potsdam ein bisschen mehr mitmischt.
Also ich finde es sehr gut, alleine weil sie schon Potsdamerin ist auch und auf dem politischen Sektor auch relativ gute Erfahrung hat.
Eine ganz wunderbare Entscheidung und ich bin begeistert.
Wenn sie gute Politik macht und gute Gesetze umsetzen möchte, okay, aber mir geht es nicht darum, ob jemand aus Potsdam kommt oder ob jemand aus Havelland oder aus irgendeinem anderen Kaff kommt.
Petra Buttke, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Brandenburger Landtag, kennt Annalena Baerbock seit vielen Jahren. Gemeinsam haben sie im Landesvorstand der Partei gearbeitet. Buttke sagt, sie könne sich keine bessere Kanzlerkandidatin vorstellen.
Ich weiß, dass sie mit großer Leidenschaft dabei ist, dass sie einen ganz starken Veränderungswillen hat, dass sie auch in der Lage ist, die Leute mitzunehmen auf dem Weg dahin. Und ich weiß, dass sie auch in der Zusammenarbeit sehr angenehm ist. Und sie ist immer mit Herzenswärme bei der Arbeit. Und ich finde, das macht den großen Unterschied.
Die Entscheidung, wer antritt, wird Baerbock und dem Co-Parteivorsitzenden Robert Habeck schwer gefallen sein, glaubt Petra Buttke. Es sei bewundernswert, dass sich beide einigen konnten. Für Annalena Baerbock steht ihre Kandidatur für ein neues Verständnis von politischer Führung.
Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere.
Die aktuellen Umfragewerte der Grünen sind zurzeit gut. Eine Kanzlerschaft wäre zumindest denkbar. Ihren Wahlkreis hat Baerbock wie bisher in Potsdam und Umgebung, genau wie in diesem Jahr SPD-Mann Olaf Scholz. Zwei Kanzlerkandidaten treten in einem Wahlkreis damit direkt gegeneinander an. Das hat es bisher noch nicht gegeben.
Stolz sind die Brandenburger Grünen auf ihre Annalena, zufrieden mit der Beantwortung der K-Frage, aber auch ihre Berliner Kollegen. Sie versprechen sich Rückenwind, nicht zuletzt für die Berliner Wahlen zum Abgeordnetenhaus, berichtet Christoph Reinhardt.
Yippie-yay, so bejubelte die Berliner Fraktionsvorsitzende Antje Kappeck die Nominierung auf Bundesebene. B wie Berlin, B wie Baerbock, Bundeskanzlerin und B wie Bettina Jarasch, die andere grüne Spitzenkandidatin auf Landesebene. Jarasch selbst nannte Baerbock eine fantastische Kandidatin. Der Landesvorstand sprach von einem großartigen Signal, denn Klimaschutz müsse Priorität auf allen Politikebenen bekommen. Der Bundestag und das Berliner Abgeordnetenhaus werden beide am 26. September gewählt.
Christoph Reinhardt aus unserer landespolitischen Redaktion Berlin. 4 Monate lang mussten die Berliner Schülerinnen und Schüler der Klassen 7, 8 und 9 zu Hause lernen seit den Schulschließungen Mitte Dezember. Heute durften sie endlich wieder in die Klassenräume, im Wechselunterricht zumindest. Oda Tischewski war in der Schule an der Jungfernheide in Siemensstadt und hat nachgefragt, wie fühlt sich der Neustart an.
Präsenzunterricht, das bedeutet auch Wechselunterricht und deshalb ist sowieso nur die Hälfte jeder Klasse anwesend. Der Rest lernt nach wie vor zu Hause. Die 14-jährige Rolja geht in die 7. Klasse. Sie kann beiden Möglichkeiten etwas abgewinnen.
Zu Hause finde ich auch voll gut und in der Schule auch gut. Also zum Beispiel ist in der Schule kann man viel lernen als zu Hause. Und zu Hause ist viel besser wegen Corona, Schützen und sowas ist viel besser.
Der 15-jährige Chan hat seine ersten beiden Unterrichtsstunden nach 4 Monaten Zwangspause hinter sich. Zu Hause kann er beim Lernen Musik hören, ein großes Plus. Aber trotzdem zieht der 9. Klässler die Rückkehr in die Präsenz vor, trotz regelmäßiger Tests, Maskenpflicht und Wechselunterricht. Übergangsschwierigkeiten hatte er keine.
Ich kam einfach wieder zurück, es hat sich wieder normal angefühlt. Es hat auch wieder mehr Spaß gemacht, weil man seine Freunde da hat. Man versteht mehr von den Lehrern, weil sie besser erklären können. Dann gibt es manchmal halt auch Internetprobleme zu Hause, alles Mögliche. Also es war viel angenehmer.
Um 9:30 füllt sich der Fußballplatz. Vereinzelt stehen Jugendliche mit Masken beieinander und unterhalten sich. Von einer normalen Hofpause ist das noch weit entfernt. Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler ist es ein Neustart, auch die Lehrkräfte nehmen Neuanlauf. Für Karin Stolle, die Leiterin der Schule an der Jungfernheide, macht die sich ständig verändernde Situation die Planung des Schulalltags jedoch
gar nicht so ganz einfach, weil die Kollegen tatsächlich ein bisschen verunsichert sind. weil ihnen ja ein Impfangebot entgangen ist und sie natürlich mit etwas größerer Angst jetzt wieder an diesen Ort kommen und wieder in die Präsenz gehen.
Doch die Rückkehr in die Schule könnte für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 bis 9 ohnehin ein kurzes Gastspiel bleiben. Das neue Infektionsschutzgesetz, das gerade noch debattiert wird, sieht erneute Schulschließungen ab einer Inzidenz von 165 vor. Und mit einem Wert von derzeit knapp 151 und steigender Tendenz bewegt sich Berlin auf genau diese Marke zu.
Inforadio-Reporterin Oda Tischewski über den ersten Schultag 2021 der Berliner Jahrgangsstufen 7 bis 9. Ohne negatives Testergebnis aber kommt kein Schüler oder Lehrer ins Schulgebäude. Das ist die Regel in Berlin und auch in Brandenburg. Das bedeutet aber nicht, dass die Gänge jetzt mit negativ getesteten Schülern voll sind und der Unterricht normal verlaufen kann. Das hat RBB-Reporterin Aline Lepsch im Cottbusser Max-Steenbeck-Gymnasium festgestellt, wo sie nur 12 Cluster traf.
Die Schule war länger dicht als wir. Das ist der Abispruch des Jahrgangs 2021. Das Plakat prangt direkt am Haupteingang des Max-Steenbeck-Gymnasiums.
So hundertprozentig stimmt es jetzt nicht. Im Prinzip waren wir jetzt halt als Abschlussjahrgang halt durchgängig in der Schule.
Erzählt Abiturientin Franziska Ohl. Das Homeschooling betrifft eigentlich eher die unteren Jahrgänge. Und auch die Testpflicht an der Schule bekommen die Zwölfer nur noch zur Prüfung mit.
Also wir hatten schon mal an diesen freiwilligen Test mitgenommen. Und ja, ist jetzt halt nicht schlimm oder so und ich finde das eigentlich eine gute Sache an sich. Dann weiß man halt, dass im Jahrgang oder so halt nichts ist und kann sich halt auch wohler fühlen, mit gutem Gewissen auch hingehen.
Endlich wieder beruhigt in die Schule gehen. Heute sind die 76 Abiturienten zur Einweisung für die Prüfungen in der Schule. Um alle in der Aula haben zu dürfen, wird gleich nach der Ankunft getestet. Und für jede Prüfung gibt's auch noch ein Testkit mit nach Hause. Matthias König ist stellvertretender Schulleiter und verantwortlich für die Teststrategie.
Die Schüler müssen sich ja testen, wenn sie in die Schule kommen wollen oder an den Prüfungen teilnehmen wollen. Deswegen bereiten wir die Ausgabe der Tests hier vor. Die 10. Klassen haben wir letzte Woche schon ausgeteilt. Das heißt, die kommen dann schon getestet. Morgen das erste Mal zur Prüfung und heute natürlich zum Unterricht, klar.
Insgesamt 4000 Tests hat die Schulleitung rangeschafft. Circa 600 sind jetzt durch die Abschlussklassen und das Lehrpersonal schon vergeben. Doch auch wenn jetzt noch genügend Tests für den Rest der Schülerschaft da sind, noch heißt es laut Ministerium Distanzunterricht. Mindestens noch bis nach der Prüfungszeit, sagt Schulleiter Frank Ristau.
Dann sollte eigentlich diese Teststrategie dann auch wirklich greifen können. Dann kann man eigentlich wieder zum Wechselmodell übergehen. Mehr, glaube ich, wird dieses Jahr nicht passieren.
Oberstufenkoordinator Thorsten Skorupski hofft allerdings auf eine Erweiterung des Begriffes Abschlussklassen.
Ab morgen sind die 11. Klassen die ältesten Schüler und die Abschlussklassen. Damit könnten die ab morgen in die Schule kommen, aus meiner Sicht.
Der Lehrer Thorsten Korowski aus Cottbus, Aline Lepsch, informierte. Fast jeder fünfte Brandenburger hat inzwischen seine Corona-Impfung bekommen. Dennoch ist die Beanspruchung der Kliniken durch Covid-19-Infizierte sehr hoch. Deshalb hat der Gesundheitsausschuss des Landtages schärfere Beschränkungen gebilligt, berichtet Thorsten Südow aus Potsdam.
An weiteren Kontaktreduzierungen führe kein Weg vorbei, um im Land Brandenburg die Covid-19-Neuinfektionszahlen zu senken, sagt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen. Darum seien nun Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr in den Landkreisen und kreisfreien Städten notwendig, in denen die 7-Tage-Inzidenz 3 Tage nacheinander über 100 liegt.
Dass wir von den Intensivmedizinern und von unseren Krankenhäusern förmlich angefleht werden, tätig zu werden, um es nicht zu solchen Situationen kommen zu lassen, dass die Versorgung beeinträchtigt wird, sowohl die Versorgung von Covid-Patienten als auch die Versorgung von Non-Covid-Patienten, das können wir doch nicht ignorieren.
Mit der Mehrheit der 8 Stimmen der rot-schwarz-grünen Koalition billigt der Landtagsgesundheitsausschuss die schärfere Corona-Eindämmungsverordnung inklusive Ausgangsbeschränkung in Brandenburg. Sie gilt bis zum 3. Mai.
Thorsten Südow, landespolitischer Korrespondent in Brandenburg. Im vergangenen Sommer verbreitete ein Serienvergewaltiger in Berlin und Brandenburg Angst und Schrecken. Sein erstes Opfer war ein 14-jähriges Mädchen in Zehlendorf, das zweite eine 20-jährige Frau in Bernau. In nur einem Monat überfiel der Mann 7 Frauen, 6 davon vergewaltigte er. Das Berliner Landgericht verurteilte ihn heute zu einer hohen Haftstrafe, berichtet RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
14 Jahre Gefängnis und anschließende Sicherungsverwahrung wegen 6 Fahrervergewaltigung und eines Versuchs. Die Höchststrafe wäre ein Jahr mehr gewesen, 15 Jahre. Für sein Geständnis erhält der Angeklagte ein Jahr Haftrabatt. Aus Sicht der Richter ist ihr Urteil heute nicht hart, sondern angemessen, sagen sie, Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Der Vorsitzende hat hier auch Strafschärfen gewertet, dass die Vergewaltigungen zum Teil sich über Stunden hinzogen. Eine der Geschädigten soll er dabei auch mit dem Kopf zum Beispiel auf einen Baumstamm geschlagen haben. Zum Teil soll er seine Opfer gewürgt haben, sodass die Folgen hier bei den Geschädigten auch psychisch besonders schwer wiegen.
7 junge Frauen sind Opfer. Die meisten Taten geschahen südlich des Wannsees. Nur in einem der 7 Fälle hat der Täter sein Opfer nicht vergewaltigt. Er war gestört worden von einem Zeugen. Sie haben die Bevölkerung einen Monat lang im letzten Sommer in Angst und Schrecken und große Verunsicherung versetzt, so der Vorsitzende Richter im Urteil. Nach der letzten vorgeworfenen Tat an einer Joggerin auf einem Waldweg am Teltowkanal in Potsdam war der Angeklagte mit Hubschrauber, Drohne und Hunden verfolgt und schließlich verhaftet worden. Die Ermittler stellten fest, dass der Gelegenheitsarbeiter in einem Jugendgästehaus im Grunewald sich eingemietet und deshalb dort die meisten seiner Taten begangen hatte. Die 7 jungen Frauen von 14 bis 28 sind bis heute zum Teil von den Taten erheblich beeinträchtigt, so Nebenklageanwalt Roland Weber.
Bei den psychischen Folgen handelt es sich um Angstzustände, Vermeidungsverhalten, nicht mehr in den Wald zu gehen, nicht mehr nach Anbruch der Dunkelheit rauszugehen, überhaupt nicht mehr alleine rauszugehen, starkes Sicherungsverhalten, mehrfaches Kontrollieren, ob Fenster und Türen geschlossen sind, nicht mehr alleine sein zu können. Im Klartext bedeutet das für viele eine starke Einschränkung der Lebensqualität.
Der Angeklagte hatte bereits 2011 in Serbien eine Vergewaltigung begangen und dafür über 5 Jahre im Gefängnis gesessen. 2 Jahre nach seiner Entlassung hatte er in Berlin und Brandenburg die Vergewaltigungsserie begangen. Das Gericht sah im Urteil einen Hang zur Begehung schwerer Sexualstraftaten bei dem Angeklagten. Er sei hochgradig ansprechbar für erzwungenen Sex. Das mache ihn so gefährlich, hieß es im Urteil. Nach dem Verbüßen der 14-jährigen Gefängnisstrafe muss der 30-Jährige in die Sicherungsverwahrung, da er als gefährlich für die Allgemeinheit gilt.
Aus dem Berliner Landgericht Ulf Morling. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius, zu hören auch als Podcast, fast überall, wo es Podcasts gibt, und auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.